Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Praktisch Theologisch Kirche. Hallo Kaya, hallo Michael.
Hallihallo.
Hallo zusammen.
Schön, dass wir wieder zu dritt zusammensitzen. Wir haben ja letzte Woche eine Folge euch präsentiert, wo wir zwei, Kaya, nur ein paar einleitende Worte gesagt haben, weil dann die Bühne frei war für Patrick Tordieras. Er hat eine Reaktion vorbereitet gehabt auf den Vortrag, den du, Michael, letztes Jahr bei Church Convention gehalten hast zum Thema Ehrenamtskirche. Patrick war nicht der Einzige, der darauf reagiert hat oder uns zumindest eine Reaktion hat zukommen lassen mit ein paar Rückfragen. Und wir wollen uns jetzt heute die Zeit nehmen und diese Fragen an dich weiterleiten. Wir denken, das ist nicht nur für uns zwei, Kaya, dich und mich, interessant, sondern eben auch noch für alle anderen, die uns zuhören. Nicht nur für die, die die Fragen gestellt haben. Michael, du bist bereit?
Ich bin bereit.
Schön. Dann ein mit der ersten Frage. Und zwar ist es so, dass im freikirchlichen Bereich vieles über Ehrenamt läuft. Und da war eine Rückfrage, was, wenn wir als Landeskirche jetzt den Schwerpunkt auf Ehrenamtliche verschieben, also den Ehrenamtlichen mehr Raum geben, den Hauptamtlichen weniger Raum geben, dann entwickeln wir uns ja zu einer Freikirche. Was unterscheidet uns denn dann noch von einer Freikirche? Sollen wir es dann so machen wie die oder gibt es dann noch etwas, was uns von Freikirchen unterscheidet?
Also es gibt tatsächlich nicht nur bei mir, sondern auch im praktisch-theologischen Diskurs die Rede von der Verfreikirchlichung der Landeskirchen. Und das bedeutet nicht, dass jetzt sozusagen die lutherische Kirche plötzlich baptistisch dächte oder die reformierte Kirche sich darstellt wie eine FEG, also eine freie evangelische Gemeinde, sondern es ist ein soziales Phänomen damit angesprochen. Volkskirchen, das sind die Kirchen mit den vielen Mitgliedern, von denen eine Minderheit aktiv ist und anwesend und überzeugt und eine Mehrheit eher im Zyklus des Jahres bei Weihnachtsfesten oder im Zyklus des Lebens bei Taufen bis Beerdigungen teilnimmt, aber im Übrigen sich distanziert verhält. Das ist sozusagen der volkskirchliche Typus einer Mehrheitskirche. Der freikirchliche Typus ist das Gegenstück dazu. Die Freikirchen sind deutlich kleiner, was die Mitgliederzahlen angeht, aber die Gemeinden bestehen aus überwiegend denen, die auch aktiv anwesend sind, die mitmachen, die überzeugt sind. Und eine Freikirche, wo man eine große Zahl von passiven Mitgliedern hätte, die nur zu Weihnachten und bei der nächsten Beerdigung kommen, das wäre etwas sehr Merkwürdiges. Und die Tendenz in den Landeskirchen durch die großen Abbrüche hindurch sieht ja ein bisschen so aus, dass gerade in den Kohorten der distanzierten Mitglieder die Abbrüche stärker passieren als bei denen, die hochengagiert, hochreligiös beteiligt sind. Ja. Und deshalb kann man davon reden, es gibt eine gewisse Verfreikirchlichung hin zu einer Mitglieder, zu einer beteiligten Kirche. Und das spielt natürlich dieser Idee einer Ehrenamtskirche in gewisser Weise entgegen. Die, die jetzt dazugehören, sind engagiert, die wissen, warum sie dazugehören. Und die Bereitschaft, sich einzubringen, ist größer, als bei der gesamten Volkskirche je gewesen ist. Und trotzdem, man merkt so ein kleines Zögern, wird es immer noch anders sein als in den klassischen oder in den neuen Freikirchen, also bei den Kirchen zwischen Baptisten und ICF. Das hat man gesehen in der Zeit der DDR, wo die evangelische Kirche massiv geschrumpft ist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann bleibt so eine aktive Freikirche übrig, aber genau das ist nicht passiert, sondern auch diese deutlich kleinere Kirche, die sich dann darstellte, hatte gewisse volkskirchliche Eigenheiten. Insofern es auch da immer noch Menschen gab, die eher selten partizipieren, die eher mit größerer Distanz zur Gemeinde lebten, aber doch dabei bleiben wollten. Von daher bin ich immer ein bisschen vorsichtig, zu schnell zu jammern oder zu jubeln, dass jetzt die lutherische und die reformierte Kirche quasi Freikirchen würden. Mhm. Und trotzdem hat diese Rede von der Verfreikirchlichung insofern ein gewisses Recht, dass eben verstärkt Aktive übrig bleiben und ein gewisses Recht darin, dass sich auch das, was evangelische Kirche dann ist, kaum noch leisten können wird, sich im Wesentlichen als hauptamtlichen Kirche darzustellen. Und bei den ganzen Debatten, die wir jetzt heute auch gleich führen werden, muss man sich immer eine Frage stellen. Haben wir eine Alternative? Und wie sähe die denn aus? Sieht die dann so aus, dass immer weniger Hauptamtliche immer mehr Kirchenmitglieder betreuen sollen? Auf immer größeren Flächen? Oder dass auch ganze Landstriche verwaist da liegen? Weil wir sagen, ohne die Pfarrerschaft, ohne die Hauptamtlichen darf es auch gar keine Kirche geben. Also wer immer jetzt auch gegen das Konzept der Ehrenamtskirche sehr kritisch eingestellt ist, muss die Frage beantworten können, ja, wie denn dann?
Nur dass ja dann auch wieder Ehrenamtliche, dass, wenn sie das rumdrehen, auch sagen, warum jetzt so plötzlich und warum müssen wir jetzt das retten? Da sind wir ja dann auch wieder bei diesen Fragen.
Genau. Und dann haben wir die Lückenbüßer-Thematik und die Ersatzspieler-Thematik, wo dann Christenmenschen im Ehrenamt auch mit Recht sagen, das gefällt uns gar nicht. Ja, jetzt, wo es eng wird, sollen wir es reißen. Und vorher durften wir nur auf der Bank sitzen. Also da ist schon eine gefährliche Schieflage, wenn wir in dieser Art der Argumentation so ganz schutzlos reingehen.
Eine Pfarrerin aus der Pfalz hat gefragt, ist das Enteignung? Die Landeskirche ruft, das ist Entlastung. Ist es das? Und ja.
Ja, die Frage bezieht sich ja auf die Frage des Körperschaftsstatus von Ortsgemeinden. Und eine der Entwicklungen, die wir im Augenblick gerade haben, ist bei den immer größeren Fusionsbestrebungen, immer größeren Regionalgemeinden, die Frage, wo liegen dann die Rechte einer körperschaftsöffentlichen Rechts? Und das klingt jetzt erstmal sehr formal. Wenn man es runterbricht auf das, was in den Gemeinden dann tatsächlich passiert, geht es um solche Fragen wie, hat eine Gemeinde Hoheit über ihre Finanzen, über ihre Gebäude, über ihre Personalentscheidungen, übers Geld? Und eine Idee im Augenblick ist, gerade wenn Kirchengemeinden so viel stärker ehrenamtlich aufgestellt sein werden, müsste man sie dann nicht von der ganzen Last, von dem Ballast der Verwaltung befreien? Müsste man nicht gerade das zentralisieren? Und wäre es dann nicht konsequent, die Körperschaftsrechte aus der Kirchengemeinde raus und in die Regionalgemeinde hinein zu verlagern? Und da muss ich sagen, bin ich noch nicht ganz entschieden, weil ich auf der einen Seite schon auch sagen würde, es ist wichtig, dass die Verwaltungslasten von den Ortsgemeinden weggenommen werden. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es eine Pfarrperson gibt oder ob Ehrenamtliche die Gemeinde alleine leiten. Weil das, woran Menschen wirklich Mühsal erleben im kirchlichen Leben, ist diese Masse an Verwaltungsaufgaben. Und wenn man da etwas, etwa was Bauangelegenheiten, der marode Kirchturm, die kaputte Heizung, was die Budgetierung angeht, das Führen der Kassenbücher und so weiter, wenn man da stärker entlasten könnte, wären, glaube ich, alle froh. Jetzt gibt es die Kehrseite. Und dazu hat Reinhard Bingener in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sich geäußert, weil in der braunschweigischen Kirche, über die wir hier schon öfter gesprochen haben, die Zahl der Gemeinden von 239 Gemeinden auf 15 Gemeinden reduziert wird. Also nochmal zum auf der Zunge zergehen lassen, 239 Gemeinden jetzt, 15 sollen es sein. Und dann hat man gefragt, ja, und haben denn die Kirchengemeinden noch irgendwie Verfügung über Geld? Und dann hieß es in Braunschweig, ja, die Kirchengemeinden, die bekommen so ein Konto mit einem begrenzten Verfügungsrahmen, Zitat, damit sie Bastel- und Spielmaterial, Kerzen, Knabbereien, Kaffee und Tee bezahlen können. Inzwischen dämmert es auch den Verfassern des Papiers, das nicht ganz glücklich formuliert wurde, denn die sogenannte Kekskasse, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, die Kekskasse ist zu einem geflügelten Wort all derer geworden, die jetzt aufbegehren und protestieren. Und wenn man es mal etwas wieder jetzt auf die allgemeine Ebene hebt, dann ist tatsächlich die Frage, haben lokale Leitungsgremien im Blick auf ihre Gemeinde eigentlich noch mitzureden und etwas Substanzielles zu entscheiden oder bleibt ihnen nur die Kekskasse? Und es ist nicht ganz einfach zu beantworten. Wie will ich verwaltungsmäßig entlasten und gleichzeitig Rechte bei der Kirchengemeinde belassen? Ich gebe gerne zu, dass ich dafür noch keine Zauberlösung gefunden habe. Meine aber, man muss es so austarieren, dass Gemeinden über mehr verfügen als über eine Kekskasse. Auch darin würden sich Ehrenamtliche, die ja häufig Bankmanager, kleine Unternehmer, Verantwortliche im kaufmännischen Bereich, Menschen, die eine Arztpraxis führen, die sind ja nicht ganz blöd, was Geld angeht. Vielleicht sogar weniger blöd als wir Theologinnen und Theologen.
Ich wollte es gerade anmerken, ja.
Und dann sagen wir, ihr dürft noch über die Kickskasse verfügen. Das ist nicht sinnvoll.
Ja. Es gibt aber was anderes, also wo wir sicher gehen können, dass Theologinnen und Theologen das gut können, nämlich Theologie. Darin werden sie ausgebildet, das studieren sie, legen ein Examen ab und damit stellt die Kirche einen gewissen Qualitätsstandard her. Und der Patrick hat es bemerkt und auch die Pfarrerin aus der Pfalz mit Blick auf die Ehrenamtskirche, wie relevant denn dann noch das Theologiestudium ist und die Reflexion von Theologie und über die Rolle der Gemeinde. Und mit den Theologinnen, Theologen geht auch eine Form der episkopalen Aufsicht einher. Menschen, die qualifiziert sind, von denen man sicherstellen kann, die haben Ahnung von dem, was da passiert in der Kirche. Und wenn man die jetzt rausnimmt, dann ist die Gefahr, Wildwuchs zu bekommen. Und wer sorgt dann noch dafür, dass das Bekenntnis geschützt wird? Wie stehst du dazu, Michael?
Ja, leider wieder kompliziert. Weil die Berechtigung dieser Frage ist ja unbestreitbar. Zur positiven Seite hin, natürlich braucht Kirche theologische Reflexion. Wir würden uns sozusagen aus der Moderne verabschieden, wenn wir sagen, diese Art der auch akademischen Auseinandersetzung zwischen dem Glauben, den wir ausformulieren, den wir auch reflektiert zusammenfassen, und der Moderne, den gesellschaftlichen Fragen, den geistigen Strömungen, die gerade das Gespräch in der Gesellschaft bestimmen, das ist überflüssig. Das wäre wirklich töricht, sozusagen. Sondern wir brauchen, um als Christen, als Kirche sprachfähig zu bleiben, dialogfähig zu bleiben, sowohl nach innen als auch nach außen die theologische Reflexion. Nach innen, um den Gläubigen zu helfen, mit ihrem Glauben in der modernen Gesellschaft zurechtzukommen. Und nach außen, um einer modernen Gesellschaft verständlich machen zu können, wie christlicher Glaube funktioniert, was er denkt und wie er sich zu all den Überzeugungen und Haltungen verhält, die uns in der Gesellschaft heute begegnen. Also die Bedeutung und Wichtigkeit von theologischer Reflexion, das ist mir völlig klar. Die Frage ist nun auf Gemeindeebene, wie kommt das dort vor? Und nochmal, man muss die Frage beantworten, wie es denn möglich sein soll, das vorzuhalten, wenn es einfach deutlich weniger Pfarrpersonen gibt. Also ist das dann wirklich möglich, diese theologische Reflexion vor allem über die Pfarrpersonen in der Gemeinde abzusichern? Oder muss man nicht doch darüber nachdenken, Menschen theologisch zu qualifizieren, die das nie als Beruf ausüben werden, die aber in der Gemeinde aktiv sind und dort eine leitende Funktion haben, im Kirchenvorstand, als Laienprediger, als Predikanten, als Lektorin? Also ja, wir brauchen die theologische Reflexion, aber nicht nur durch Hauptamtliche. Und die kommt nicht von selber, die kriege ich nicht sozusagen im Nachtschlaf plötzlich per Infusion vermittelt, sondern hat mit Bildung zu tun, mit Lernen, mit Üben, mit Diskutieren, mit Diskursen. So, also da erstmal ja. Nun steckt dahinter ja auch ein gewisser Verdacht, dass man nämlich sagt, wenn man die Ehrenamtlichen und die Gemeinde mit sich alleine lässt, dann entsteht der von dir eben beschriebene Wildwuchs, dann kommen komische Ideen, dann ist die Klarheit der reformatorischen Lehre in Gefahr und dann bekommt man unreflektierte, vielleicht fundamentalistische, vielleicht biblizistische theologische Gebäude in der Gemeinde. Ja, gibt es, keine Frage, kennen wir alle. Aber man merkt auch hier mein gewisses Zögern, weil man muss dann auch Rechenschaft darüber geben, dass natürlich auch wir Theologinnen und Theologen im Laufe der letzten Jahrhunderte manches vertreten, verkündigt, gelehrt und vermittelt haben, was mit reformatorischer Theologie, was mit der biblischen Botschaft nur sehr schwer zu vermitteln ist. Also das sozusagen naive Zutrauen, dass wenn jemand Theologie studiert hat, er diese Episkopäaufgabe, diese sozusagen geistliche Aufsicht über die Lehre in der Gemeinde fraglos gut hinkriegt, da habe ich Zweifel. Und jetzt kommt mein drittes, dann bin ich auch durch. Ich glaube, dass die Reformatoren das auch ein bisschen anders gedacht haben. Sie haben, glaube ich, eher an ein komplexes Zusammenspiel der zum Predigtamt Berufenen und der Gemeinde gedacht. Jawohl, es braucht die zum Predigtamt Berufenen und dazu auch Ausgebildeten, die die Schrift auslegen, die das öffentlich tun und die das immer wieder tun. Das wären bei uns in hohem Maße die Pfarrpersonen. Mhm. Aber was die Reformatoren nie getan haben, wäre daraus zu folgern, die so ordentlich Berufenen, theologisch Gebildeten, sind nun unser neues Lehramt. Und die sagen verbindlich und ohne Widerspruch zu dulden, wo es theologisch lang geht. Sondern die Reformatoren bilden ein Achtergewicht, ein Gegengewicht gegen diese ordentlich Berufenen, theologisch Gebildeten, heute Pfarrpersonen. Indem sie sagen, Luther mit seiner berühmten Schrift, dass eine jegliche Gemeinde Recht oder Macht hat, Lehre zu beurteilen, Lehrer zu berufen und Lehrer abzuberufen. Das heißt, die Idee der Reformatoren ist, dass im gemeinsamen Hören auf die Schrift, ausgelegt durch die, die dazu berufen sind, gehört, bewertet, geprüft durch die hörende Gemeinde, dass in diesem komplexen Zusammenspiel von Sprechen und Hören die Erkenntnis der Wahrheit deutlich wird und Gemeinden auch zu Einsichten kommen, was sie glauben und bekennen wollen. Es ist nicht einfach so, dass das von einer Pfarrperson qua Lehramt fixiert wird. Und dann gibt es eine dritte Größe dazu, das ist das Bekenntnis, auf das sich die Kirche geeinigt hat, mit dem sie ausformuliert, wie sie die Bibel versteht und wie sie in Zuspruch und Ablehnung die Wahrheit bekennen möchte. Also wir haben hier eine relativ komplexe Gemengelage und keineswegs Pfarrpersonen, die haben die Episkopäe und die Gemeinde, naja, die muss ich das dann sagen lassen. Sondern wir haben dieses Zusammenspiel der hörenden, prüfenden, bewertenden, würdigenden Gemeinde, des Bekenntnisses und derer, die zur öffentlichen Verkündigung berufen und ausgebildet sind. Und wenn man das jetzt auf die Ehrenamtsthematik überträgt, dann bedeutet das wiederum, jawohl, wir brauchen die theologische Reflexion, die das gelernt haben in einem langen Studium, die sind wichtig für uns. Aber Vorsicht, 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 dass wir nicht in ein vorreformatorisches Verständnis vom theologischen Lehramt zurückfallen.
Ja, also ein Verständnis, was wir bis heute in der römisch-katholischen Kirche haben,
ja,
wo das klarer geregelt ist.
Richtig.
Ja. Eine Sorge, die Patrick geäußert hat in seinem Vortrag, war, dass wenn man den Ehrenamtlichen mehr Spielraum überlässt, auch im Theologischen, dann ist die Gefahr, dass es dann so lange in der Gemeinde gut geht, bis man sich theologisch nicht mehr einig ist und dann sagt man, ja, wir sind ja so bevollmächtigt, also gründen wir eine eigene, er nennt es Tiny House Church, Hauskirche, und machen unser eigenes Ding. Die machen das dann so lange, bis die sich wieder uneinig sind und dann spalten die sich wieder voneinander und so weiter. Und Patrick sieht da die Gefahr, dass die Einheit, die Katholizität unter den Christen verloren geht. Siehst du diese Gefahr auch?
Ja, ich frage natürlich wieder zurück, wie es eigentlich um die Katholizität unter evangelischen Pfarrpersonen bestellt ist. Da könnte man auch manches erzählen. Aber es ist trotzdem natürlich richtig. Die Frage ist, was hält diesen Laden nicht nur organisatorisch zusammen, das kann man ja irgendwie hinkriegen, sondern was hält ihn auch bekenntnismäßig zusammen? Und das bedeutet, hier ist wieder dieses Zusammenspiel von Hören, Bekennen und Prüfen, zu dem wir aufgefordert sind. Das heißt, natürlich muss eine Kirche, wenn sie merkt, dass eine solche Gemeinde jetzt irgendwie auf komische Abwege gerät, mit ihr in ein Verhältnis kommen. Und das nennen wir Visitation. Das heißt, das Instrument, das wir in der evangelischen Kirche haben, um diese Einheit nicht nur organisatorisch, sondern eben auch bekenntnismäßig aufrechtzuerhalten, ist der Besuch. Und das heißt, die Kirche als Ganze besucht die einzelne Gemeinde. Die einzelne Gemeinde ist ja ganz Kirche, aber nicht die ganze Kirche. Und darum besucht die ganze Kirche auch die einzelne Gemeinde, die ganz Kirche ist. Aber wie tut sie das? Kommt da ein Pfarrer? Kommt da eine Bischöfin? Nein, da kommt eine Kommission. Und diese Kommission besteht aus theologisch Gebildeten und aus Synodalen, die im Ehrenamt unterwegs sind. Das heißt, auch hier sagen wir nicht nur, wir brauchen die theologische Expertise der nun auf kirchlicher Ebene Gebildeten und die prüfen, was in der Ortsgemeinde alles gut und was nicht so gut läuft, sondern auch hier sagen wir, in dieses Gespräch über das Bekenntnis in der örtlichen Gemeinde schicken wir eine Kommission, die aus unterschiedlichen Menschen besteht, mit unterschiedlichen Bildungs- und Theologievoraussetzungen. Aber der Aspekt, den Patrick hier anspricht, der Katholizität, der ist natürlich wichtig, aber unsere evangelische Antwort ist Visitation durch Geschwister evangelischen Glaubens aus der ganzen Kirche.
Mich würde jetzt nochmal für die Praxis interessieren, wie man das dynamische Zusammenspiel, was du in deiner Antwort davor jetzt ins Spiel gebracht hast, wie das praktisch aussehen kann. Weil wo und wann passiert das im Gemeindeleben, dass da tatsächlich Haupt- und Ehrenamtliche überhaupt mal miteinander um das Wort ringen und um die Auslegung und um das, wie es passiert ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage deshalb, weil eben zum einen unsere ganze Aufmerksamkeit zurzeit absorbiert wird von den Adiaphora, von den Dingen, die wir brauchen, aber die nicht halsentscheidend sind, sprich Gebäuden, sprich Personalstellen und Ähnliches. Und ich habe größtes Verständnis dafür, dass Gemeinden sagen, wir haben jetzt nicht noch Zeit für lange theologische Debatten. Das muss man mal als Voraussetzung, glaube ich, akzeptieren.
Ja.
Und dann muss man sagen, das ist höchst bedauerlich und darf eigentlich kein Dauerzustand sein. Die Frage, ob in einer Gemeinde Gespräch über den Glauben stattfindet, ob Predigten vor und nach besprochen werden, ob es Kreise gibt, in denen um das Verständnis der Bibel gerungen wird, ist aus dieser Sicht nicht einfach eine Frage nach einer besseren oder schlechteren Gemeindeaufbauidee. Habt ihr Glaubenskurse, habt ihr Hauskreise, habt ihr eine Bibelstunde? Gibt es bei euch Predigtnachbesprechungen, Predigtvorbereitungsgespräche? Sondern es ist tatsächlich die Frage nach der sozialen Absicherung dieses dynamischen Miteinanders, das ich für tief reformatorisch halte, damit Gemeinde prüfen kann und damit die theologische Reflexion auch mit der Gemeinde zusammen eingeübt werden kann. Ich glaube nicht, dass Theologen deshalb akademisch gebildet sind, damit sie das für sich behalten und in ihrer Bibliothek stolz auf die schönen Bücher sind, sondern ich glaube, dass sie deshalb akademisch gebildet sind, weil sie damit zugleich eine Bildungsaufgabe in der Gemeinde haben, nämlich mit der Gemeinde das Gespräch über den Glauben, das Ringen um das Verständnis der Bibel, das Reflektieren des Glaubens unter den Bedingungen der Moderne einzuüben haben. Und von daher müsste das tatsächlich deutlich mehr Aufmerksamkeit in unseren Gemeinden haben, dass wir natürlich über Gebäude und Personal und Geld sprechen, dass wir uns aber nicht erlauben, das Gespräch über die Schrift, das Gespräch über den Glauben, über die Bibel immer nach hinten zu schieben.
Das eine ist, über theologische Sachverhalte zu sprechen, das andere ist aber auch, Menschen auszurüsten, sie auszubilden, Ehrenamtliche zu befähigen, dass sie in einer Gemeinde Aufgaben übernehmen können.
Und theologisch mitreden können.
Ja, genau. Und auch ein Gegenüber bilden können und das, was der Pfarrer, die Pfarrerin sagt, prüfen können. Sagen können, ja, klingt gut, vernünftig, nachvollziehbar oder auch, warum auch, immer nicht. Michael, hast du eine Idee, wie diese Ausbildung in dieser Fläche aussehen kann?
Zunächst würde ich einen kleinen Vorschlag zur Korrektur noch machen. Dieses Geprüftwerden gilt nicht nur für die Pfarrperson.
Ja.
Da ist ja der Wahrheitskern der kritischen Nachfrage, dass manchmal auch engagierte Ehrenamtliche sich ein bisschen verlaufen in den theologischen Überlegungen und dann zu etwas merkwürdigen Überlegungen kommen. Und ich würde auch sagen, dass wir gerade durch die theologische Inspiration aus sozialen Medien auch manches ins Haus geliefert bekommen, wo man mal kritisch hingucken muss. Mhm. Also dieses Prüfen gilt nicht nur gegenüber der Pfarrperson, es gilt gegenüber jedermann. So. Und dann tatsächlich glaube ich zweitens, dass ein gewisses Grundmaß, sozusagen ein Grundwasserspiegel, einfach durch Übung entsteht. Wir müssten übrigens auch sonst sagen, all das Predigen hat eh keinen Sinn, die Leute merken sich gar nichts und es hat überhaupt keine Wirkung. Und da können Leute auch jahrelang unter meiner Kanzel sitzen, sie lernen theologisch eigentlich gar nichts. Sondern wir gehen ja davon aus, dass aus dem Gemeindeleben, aus dem Hören der Predigt, aus dem Gespräch im Hauskreis, aus dem Wochenende, an dem wir uns mal mit dem kleinen Katechismus beschäftigt haben, tatsächlich eine Grundbildung in theologischen Fragen in der Gemeinde auch erwächst. Und dann braucht es etwas Zusätzliches, und das würde ich tatsächlich im Sinne der Regiolokalität nicht in der Ortsgemeinde verankern, sondern da sehe ich eine Chance der Regionen, der Dekanate, Kirchenkreise, Landeskirchen, zu sagen, wir investieren in die theologische Bildung unserer Ehrenamtlichen und machen dafür möglichst differenzierte Angebote, so gut wir es mit unseren Kräften noch können, wo Menschen aus den Gemeinden sich theologisch weiterbilden können. Darüber haben wir schon öfter gesprochen. In Fribourg gibt es solche Angebote, aber es gibt sie auch an vielen anderen Stellen, wo eingeladen wird, sich mit theologischen Fragen als Ehrenamtliche in den Gemeinden zu beschäftigen. Aber das jetzt auch noch der Ortsgemeinde auf den Tisch zu legen, dann müsste man sagen, ey Leute, ihr widersprecht euch selbst. Ihr redet hier immer davon, die ehrenamtliche Gemeinde, die ehrenamtliche Gemeinde. Aber dann legt ihr den Hauptamtlichen, den Theologen in den Gemeinden oder in den Regionen immer mehr Arbeit auf den Schreibtisch. Mhm. Das kann nicht funktionieren.
Wenn wir jetzt gerade über die theologische Bildung gesprochen haben, fällt mir ein Einwand oder ein Hinweis von Patrick ein, der sich auf das Thema Bildung bezieht. Der sagt, das, was du sagst, Michael, klingt ja an sich attraktiv, aber er kann sich nicht vorstellen, dass in jeder Gemeinde die Menschen da sind, die das vom Intellekt her schaffen würden, so hochgradig abstrakt. Also ne, ich versuche jetzt ein Bild zu zeichnen, ich überzeichne es ein bisschen, die sich mit der Theologie auf einem abstrakten Niveau auseinandersetzen können. Du hattest ein bisschen früher im Gespräch erwähnt, dass es ja auch kompetente Leute gibt, die dann irgendwelche Gaben in die Gestaltung der Gemeinde einbringen können. Und jetzt zeichnen wir mal das Bild von einer Gemeinde, wo fast nichts an Kompetenzen, an Begabungen, an Intellekt vorhanden ist. Und der Umkehrschluss wäre ja dann von der Befähigung der Ehrenamtlichen, dass diese Gemeinde hinten runterfällt. Und die hat dann Pech. Die anderen, denen, die schon was haben, wird noch mehr gegeben und die, die nichts haben, wird auch noch das genommen, was sie schon haben. Wie antwortest du darauf?
Ja, erstmal frech. Also, ich stelle mir mal so eine, ist völlig fantasiert jetzt. Man weiß sofort, es hat es nie gegeben. Aber da ist eine Gemeinde, da ist ein Fischer, der seine Boote zurückgelassen hat. Da ist jemand, der war kleiner Beamter im Zollwesen. Mhm. Da sind ein paar Frauen, die haben auch nichts Rechtes gelernt. Und noch so ein paar merkwürdige Gesellen. Ich glaube, jemand war im Tischlergewerbe unterwegs. Und dann überlässt man denen eine Gemeinde. Das kann ja nicht sein.
Nicht nur das, den ganzen Aufbau von Gemeinde.
Ja, also das ist ja wirklich unverantwortlich. Was ich damit sagen will, ist Vorsicht, Vorsicht. Dass wir nicht sagen, übrigens finde ich es auch gesellschaftlich äußerst schwierig, wenn wir das sagen wollten, um gebildet zu sein, um sprachfähig zu werden, fängt eigentlich der anständige Mensch erst mit dem Bachelor an. Mhm. Und also vielleicht Abitur, aber eigentlich Bachelor.
Und Latino muss eigentlich auch sein, ne?
Da erwischte ich jetzt eine schwache Stelle bei mir, weil ich das wirklich gut finde, aber ist in Ordnung, ja. Also vorsichtig, unterschätzen wir nicht die Art und Weise der Bildung, die nicht mit einem akademischen Studium einhergeht, aber die durch Lebenserfahrung kommt, durch ernsthafte Beschäftigung mit der Heiligen Schrift, durch jahrelanges Miteinander umgehen in der Gemeinde mit Fragen des Glaubens. Wollen wir denn wirklich sagen, dass alle die nie eine Uni von innen gesehen haben, irgendwie ja so ein bisschen ungebildete Leute sind. Das ist doch wirklich arrogant. Ich weiß, dass das Argument seine Berechtigung hat und dass man hier milieumäßig an Grenzen stoßen kann, weil Menschen nie geübt waren, sich irgendwie vorne hinzustellen und eine Rede zu halten. Ja, aber zu sagen, dass es sozusagen grundlegend nicht funktionieren kann, wenn man nicht ein gewisses bildungsbürgerliches Umfeld hat, das halte ich für falsch. Ich selber bin da deshalb so überzeugt, weil meine theologische Erstimprägnierung habe ich im CVM bekommen und die Hauptamtlichen, mit denen ich zu tun hatte, kamen vom Johanneum und waren in ihrem ersten Beruf Dreher, Automechaniker und Ähnliches und haben dann eine theologische Weiterbildung gemacht und wurden hervorragende Hauptamtliche. Also vorsichtig. Und trotzdem gebe ich zu, hier mögen Grenzen liegen für die Gesamtvorstellung, die man hat. Also man darf jetzt nicht denken, jede Gemeinde hätte dann 8 bis 10 Leute, die sich den Predigtdienst teilen und die das mal locker so eben machen. Aber dann gibt es eben andere Lösungen. Dann kann ich ja immer noch überlegen, okay, Predigt funktioniert hier nicht. Können wir uns eine Predigt einspielen von einem anderen Ort? Aber dass Bildung nicht funktioniert, das würde ich wirklich mit Eifer und Leidenschaft und auch einigem Zorn bestreiten.
Um noch in diesem Bild zu bleiben, also du hast jetzt dich auf die bezogen, die, oder wir haben jetzt über Menschen gesprochen, die jetzt nicht akademisch ausgebildet sind. Und sagen wir mal, die da Talente haben. Was ist aber mit den Menschen, die keine Energie haben, um in so einer Ehrenamtskirche sich zu engagieren, die dann merken, okay, Hauptamtliche haben weniger Verantwortung, jetzt kommt mehr auf unsere Schultern. Ich merke, auf meinen Schultern ist kein Platz mehr, um diese Gemeinde mitzugestalten. Ich würde am liebsten einfach nur hier in der Bank sitzen und einen Segen zugesprochen bekommen. Was sagst du dazu?
Da bin ich weitaus stiller als bei der anderen Frage und würde das also auch nochmal deutlich ernster nehmen. Weil also schon in Gemeinden, die einigermaßen gut auch ausgestattet sind, kennen wir die Erschöpfung der Ehrenamtlichen. Und zwar durch das Ehrenamt, aber auch bevor es überhaupt zum Ehrenamt kommt, vom Leben ganz allgemein. Und wenn dann die Gemeinde nur der nächste Ort ist, an dem ich alleine durch Leistung Anerkennung finde, dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alles falsch gemacht. Ich habe in meinem Vikariat, hat mein Vikariatsmentor immer gesagt, die Gemeinde ist nicht die Elite, sondern die Gemeinde ist der Hauptverbandsplatz. Da liegen eben auch die mühseligen und Beladenen. Und wir wissen, dass gerade Gemeinden, die ein bisschen lebendiger werden, viele anziehen, die es schwer haben im Leben. Und wenn die dann kommen und dann sagen wir, ja, du bist hier willkommen und übrigens, wo arbeitest du mit? Dann ist das unbarmherzig und auch nicht dem Evangelium gemäß. Und wir haben hier ehrlich gesagt auch ein gewisses Dilemma. Wir brauchen dieses starke Engagement von Ehrenamtlichen. Und gleichzeitig brauchen wir eine Balance in diesen Fragen, dass Menschen bei uns auch mal müde sein dürfen, dass Menschen auch bei uns sagen dürfen, ich kann gar nichts, ich brauche eure Gemeinschaft, ich brauche euren Trost, aber habt bitte Verständnis, beitragen kann ich aktiv gerade nichts. Und es muss möglich sein. Das muss möglich sein. Und in der Wirklichkeit ist es ja häufig so, dass es in uns mal hin und her geht. Mal sind wir stark, und dann haben wir Wochen und Monate, wo gar nichts geht. Und das ist, glaube ich, die geistliche Leitungsaufgabe hier, das Gemeindeleben so zu arrangieren, dass es nicht wirklich an den Rand der Kraft führt. Also eine gewisse Bescheidenheit auch in dem, was wir uns da zumuten, eine gewisse Konzentration auf das, was wirklich nötig ist und dass wir nicht jeder neuen Idee sofort hinterherlaufen, gehört mit zur Gemeindeentwicklung. Mhm. Aber dass wir zusammenkommen, mit einfachen Mitteln das Evangelium hören und feiern, Raum geben für Gebet, Raum geben für Austausch und dann gucken wir, wofür wir noch Kraft haben. Und wenn wir für nichts anderes gerade Kraft haben, dann sollten wir das versuchen durchzuhalten und alles andere dann tun, wenn wieder mehr Power bei uns ist. Dazu gehört auch, wenn ich im Ehrenamt bin, muss ich auch die Freiheit haben, sagen zu dürfen, dieses oder jenes kann ich jetzt nicht mehr, auf Zeit nicht mehr oder gar nicht mehr. Mhm. In unserer Gemeinde gibt es immer einen riskanten Tag. Wir haben das oft am 2. Februar, Mariä-Lichtmess, gemacht. Also wenn in der bäuerlichen Kultur die Mägde und Knechte aus dem Dienst entlassen wurden, dann gab es ein Fest für sie und sie wurden nochmal gefeiert. Und das gibt es also in St. Matthäus-Gaustadt, gibt es dieses Ehrenamtsfest, dann wird eine lange Tafel in der Kirche hingestellt, es gibt was Gutes zu essen und hinten hängt ein Plakat, da kann man eintragen und sagen, folgende ehrenamtliche Aufgabe möchte ich niederlegen. Ich denke immer als ehemaliger Gemeindepfarrer, ich würde ja nicht mehr schlafen in der Nacht vorher und mir würde der Angstschweiß im Gesicht stehen, wenn ich dann in die Kirche komme und auf dieses Plakat gucke. Aber in St. Matthäus ist man da ganz entspannt und hat die Erfahrung gemacht, da tragen Leute wirklich ein, ich kann das jetzt gerade mal nicht mehr. Daneben gibt es ein Plakat, wo man eintragen kann, ich habe noch Kraft, wo werde ich gebraucht?
Na ja, schön.
Und meistens, nicht immer, immer wäre jetzt Schlaraffenland, aber meistens fügt es sich ganz gut.
Ja. Mir fällt da auch das Konzept von Jonas Göbel ein. Ich meine, er war es, als er bei uns im Podcast war, der von der Semesterkirche erzählt hatte, dass es so im Konzept drin ist, also im Rhythmus der Kirche. Wir denken so in Halbjahresschritten und auch Verantwortungen werden in Halbjahresschritten verteilt. Und dann ist auch klar, okay, ich verpflichte mich, ich mache das jetzt auch, aber eben begrenzt für ein halbes Jahr. Und dann entscheide ich, will ich das weitermachen oder lege ich es hier und ab.
Ja, als Mitglied des Kirchenvorstands, der jetzt für 6 Jahre verpflichtet ist, seufze ich ein bisschen. Aber im Prinzip ist das für viele Dinge in der Gemeinde gut, auch mal bei Hauskreisen zu sagen, ihr trefft euch jetzt mal für ein Jahr, bei einer ehrenamtlichen Mitarbeit zu sagen, du machst das mal für dieses Projekt und dann gucken wir weiter. Oder zu sagen, eben wie beim Semester, für das nächste halbe Jahr bist du hier in der Verantwortung. Und dann schauen wir mal. Und das ist, glaube ich, eher, das ist keine Frage der Mathematik, das ist eine Frage der Kultur. Was für eine Stimmung herrscht in der Gemeinde? Ist es eine Stimmung, wo ich gerne mit anpacke, wo ich aber auch weiß, wenn ich mal nicht,
wenn ich nicht kann,
dann bin ich trotzdem geliebt und willkommen. Und wenn ich mal sage, ich muss eine Aufgabe niederlegen, dann bleibe ich trotzdem für diese Gemeinde jemand, der geschätzt und angenommen ist. Und ich werde nicht komisch angeguckt und als der betrachtet, der alle im Stich gelassen hat.
Ja. Wir haben am Anfang von unserem Podcast so mal eine ganze Staffel zum Thema Leitung gemacht und da ging es auch mal um das Thema Machtmissbrauch. Und eine kritische Rückfrage war, dass wenn man den Ehrenamtlichen mehr Macht gibt, ganz formal, dann hat man da auch das Problem, dass diese Macht missbraucht werden kann oder dass da Machtdynamiken entstehen, die ja anders sind, aber nicht automatisch besser. Ist dir das bewusst, Michael?
Ja, jetzt werde ich wieder ein bisschen zornig. Also, ich werde nicht nur ein bisschen zornig, ich werde ziemlich zornig, weil ich darf doch vielleicht ganz bescheiden daran erinnern, dass die evangelische Kirche beschlossen hat, das Thema Macht nicht bei den Hauptamtlichen zu bündeln, sondern Macht zu verteilen zwischen Menschen im Hauptamt und im Ehrenamt. Also unsere Synoden sind nicht Priesterversammlungen, sondern sind Synoden aus Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen, mit einer Mehrheit bei den Ehrenamtlichen. Ähnliches gilt für unsere Kirchenleitungen und sowieso für unsere Gemeindeleitungen. Das heißt nicht die Frage, ob Ehrenamtliche auch Macht haben, sondern wie sie geordnet ist, ist die Frage. Und deshalb werde ich zornig, weil man diese Frage sofort auch im Blick auf die Hauptamtlichen stellen muss. Hm. Hauptamtliche sind nicht weniger gefährdet, Macht auch als einen persönlichen Besitz zu betrachten und zur persönlichen Erhöhung zu benutzen. Und dann kann ich, wenn ich das akzeptiert habe, diese beiden Voraussetzungen, dann muss ich allerdings auch sagen, es stimmt, natürlich stimmt es. Ja, wir bekennen ja als Lutheraner, dass wir nur als gerechtfertigte Sünder zusammenkommen und gerechtfertigte Sünder haben komische Ideen. Und zu den komischen Ideen gehört auch die merkwürdige Neigung, Macht bei sich zu versammeln und wie ein kleiner König über das kleine Königreich meines Hauskreises, meiner Gemeindegruppe zu regieren. Und wenn ein Vakuum entsteht, weil vielleicht gerade die Pfarrstelle vakant ist, dann schlägt meine Stunde und ich kann endlich durchregieren. Mhm. Und ich denke gar nicht daran, dass meine Macht nur befristet ist und begrenzt ist, sondern ich neige dazu, sie auszuweiten und auszurollen. Natürlich gibt es das. Und man wäre ja naiv, wenn man da nicht auch Geschichten erzählen könnte aus Gemeinden, wo es so gewesen ist, wo auch Ehrenamtliche ihre Macht missbraucht haben. Im System, in dem sie sich wie kleine Könige gerieren. Hm. Und viel schlimmer noch, gegenüber einzelnen Menschen, die unter Druck geraten sind, die autoritär behandelt worden sind und in eine Art Jüngerschaft, aber nicht zum Herrn Jesus, sondern zu einem mächtigen Ehrenamtlichen geraten sind. Hm. So, wenn man das weiß, dann gilt aber doch, was wir auch in unserer Staffel über Macht übrigens gesagt haben, dass die Macht in der Gemeinde geordnet werden muss. Und das heißt, niemand hat Macht, weil er sie beansprucht, und niemand hat Macht ohne Grenzen. Und die Grenzen der Macht werden durch drei Dinge bestimmt, nämlich erstens, indem Macht immer zeitlich begrenzt wird. Ich habe sie nicht für immer, sondern ich jetzt als Kirchenvorsteher habe sie für 6 Jahre. Zweitens, sie wird in der Ausdehnung begrenzt. Ja, es ist ganz klar, worüber ich Verfügung habe und worüber nicht und wo ich auch eingebunden bin in Gremien, die über Dinge entscheiden, wo ich nicht einfach sagen kann, so geht's jetzt. Sondern ich bin begrenzt durch den Bereich, in dem ich zuständig bin und durch das Gremium, dem ich gegenüber, und das ist der dritte Punkt, Verantwortung habe. Das heißt, bin rechenschaftspflichtig für meinen Umgang mit der mir anvertrauten Macht. Und wenn diese drei Schutzmechanismen nicht greifen, die Begrenzung der Zeit, des Umfangs und die Rechenschaftspflicht, dann wird es richtig schwierig. Und das ist die Aufgabe der Leitung in der Gemeinde und in der Kirche, darauf zu achten und auch dafür zu sorgen, dass das durchgesetzt wird. Notfalls auch robust durchgesetzt wird. Und dass Menschen, die die Erfahrung machen, mir gegenüber wird Macht missbraucht, auch Ansprechpartner haben. Dass es so etwas wie einen Ombudsmann gibt, an den ich mich wenden kann, wenn ich das Gefühl habe, hier wird mit mir völlig falsch umgegangen. Hm. Und dass eine Gemeinde ein Schutzkonzept hat, wie sie Macht begrenzt und wie sie den Zugriff auf Einzelne limitiert. Das sind alles Fragen einer guten Gemeindeordnung und nicht eine Frage, ob die Macht bei den Ehrenamtlichen oder bei den Hauptamtlichen ist. Weil noch einmal, in dieser Gefährdung steht jeder, egal in welchem Status er unterwegs ist.
Dann gab es noch Fragen, also nochmal von der Pfarrerin aus der Pfalz. Nochmal der Hinweis darauf, dass ja das Hauptamt schon auch noch gerade in Rolle der Pfarrperson nützliche Privilegien mitbringt, zum Beispiel Seelsorgegeheimnis oder auch insgesamt zumindest noch einen Vertrauensvorschuss, weil dann noch die ganze Ausbildung und auch an vielen Orten noch ein positives Bild hinten dran steht. Wo könnte denn diese mit der Rolle verordnet werden oder wie übertragen werden? Ist das auch mit Ehrenamtlichen möglich oder hat es hier Grenzen?
Wenn ich da kurz eine Anekdote reinwerfen darf, weil das ist nämlich genau das, was letztens jemand kommentiert hat. Da war ich bei meinem Schwiegervater zu Besuch. Wir waren im Gottesdienst und danach haben wir so ein bisschen drüber gesprochen mit einem Gemeindeglied. Und dann habe ich erzählt, ja, Ehrenamtskirche und da gibt es ja viele Vorteile. Und sie hat dann genau das gesagt. Sie meinte dann, ja, aber also ich habe sehr viele positive Erinnerungen. Mit dem Pfarrer, wo ich damals groß geworden bin, der hatte ein bestimmtes Standing, die Leute kannten ihn und der hat Sachen bewegt. Das kann man dann doch nicht mehr machen, wenn es auf die Ehrenamtlichen verteilt wird. Jetzt bitte, Michael, mit meiner Anekdote dazwischen geworfen, deine Antwort.
Oh, ihr macht es mir heute ja richtig schwer. Also fangen wir mit dem Beichtgeheimnis an. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir haben das mal bei den lutherischen Kirchen, also im theologischen Ausschuss der VELKD, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche, mit Kirchenjuristen zusammen durchdacht. Und im Ergebnis muss man sagen, geistlich dürfte auch sagen an dieser Stelle mal moralisch, bin ich als Ehrenamtlicher genauso im Beichtgeheimnis gebunden wie der Pfarrer und die Pfarrerin. Also wenn jemand zu mir kommt und mir unter dem Siegel der Verschwiegenheit etwas anvertraut und er nicht gerade ein Verbrechen angekündigt hat, das er übermorgen begehen möchte, bin ich auch als ehrenamtlicher Seelsorger in der Gemeinde gebunden. Geistlich? Moralisch? Juristisch? Nicht. Also wenn es dann vor Gericht geht, wenn ich sozusagen vom Richter verpflichtet werde, etwas zu sagen, was ich weiß, dann kann ich als Ehrenamtlicher mich nicht in gleicher Weise auf das Beichtgeheimnis berufen wie die Ordinierten. Das muss man leider so festhalten. Da wünschte ich mir schon auch, dass mindestens die, die als Seelsorgende in der Gemeinde auch weitergebildet sind und dazu von der Gemeinde eine Beauftragung bekommen haben, dass man die in diesen Schutz des Beichtgeheimnisses aufnehmen könnte. Dass das irgendwie passiert, halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich. Es wäre wünschenswert, aber ist unwahrscheinlich. Und von daher trägt der ehrenamtliche Seelsorger, die ehrenamtliche Seelsorgerin, an dieser Stelle eine höhere Risikolast als der Ordinierte. Mhm. Und klar, also da gibt es ein paar Dinge, die die Rolle der Pfarrperson in einer sehr positiven Weise herausheben. Und dazu gehört auch das andere. In der KMU, also in der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, wurde ja gefragt, kennen Sie die Pfarrperson in Ihrer Gemeinde? Und es ist ganz erstaunlich, dass weit über die gottesdienstlich versammelte Gemeinde die Pfarrperson das öffentliche Gesicht der Kirchengemeinde ist. Man kennt die. Manche haben auch schon mit ihr gesprochen. Und das ist natürlich ein Pfund, dass die Kirche durch die Pfarrperson im Dorf, in der Kleinstadt ein Gesicht hat, wo Menschen wissen, ah ja, das ist die Pfarrerin Kaiser, die ist da in der Gemeinde unsere Gemeindepfarrerin. Und Menschen würden auch immer sagen, unsere Gemeindepfarrerin. Es gibt eine Sache, die mich an der Stelle trotzdem ein bisschen hoffen lässt, dass es nicht daran hängt, weil noch einmal, ob uns das gefällt oder nicht, diese lokale Position der Pfarrerinnen und Pfarrer lässt nach. Und sie lässt nicht nach, weil wir Ehrenamtskirche werden wollen, sondern weil es diese Menschen in immer kleinerer Zahl geben wird. Bei der KMU 5 vor 12 Jahren ist auch gefragt worden, wer denn eigentlich in einem Netzwerk, in einem Dorf für die christliche Gemeinde steht und wer repräsentiert die? Mhm. Und da hat man plötzlich neben den Pfarrpersonen andere gesehen. Da ist deutlich geworden, also in der Wahrnehmung der Menschen in einer kleinen Stadt zum Beispiel, sind die aktiven Christen in der Gemeinde auch die Repräsentanten dessen, was da geglaubt und getan wird. Das wird schon wahrgenommen, ob jemand im Kirchenvorstand ist, ob jemand regelmäßig zum Gottesdienst geht und vielleicht im Seniorenkreis aktiv ist. Dann gilt er aus der Sicht seiner näheren Umwelt, der Beziehungen, in denen er steht, als der für den Glauben auskunftsfähige. Und das heißt, auch Ehrenamtliche können so etwas wie Gesichter der Gemeinde werden. Wir sind darin nur eben noch nicht geübt.
Dann machen wir hier mal wieder ein Semikolon. Ich glaube, es gibt noch weit mehr Fragen. Aber wir öffnen unser Erkenntnistagebuch für unseren Blog heute. Benni, was schreibst du auf?
Ich schreibe mir jetzt gerade noch ein Semikolon auf. Das hast du, glaube ich, noch nie gemacht. Ist schön, steht jetzt auch im Erkenntnistagebuch. Daneben schreibe ich mir auf, dass die akademische Theologie, die ordinierten Hauptamtlichen und die Kirchenleitung im Protestantismus die Funktion eines Achtergewichts hat als Korrektur und Stütze für die Theologie in der Praxis. Und sie hat keine Lehrautorität. So, das nehme ich mit. Michael, willst du noch etwas an dieser Stelle hervorheben, betonen?
Unser Gespräch hat mir nochmal gezeigt, wie kompliziert das alles ist. Aber das ist nicht einfach, also gerade bei den berechtigten kritischen Anfragen an unsere Idee der Ehrenamtsgemeinde, es geht nicht so auf, dass man einfach sagt, die akademisch gebildeten, ordinierten Menschen garantieren, dass es die Episkopäe gibt, dass es die theologische Klarheit gibt, dass das Bekenntnis gewahrt wird. sondern wir brauchen das Zusammenspiel von dem Bekenntnis, auf das sich unsere Kirche geeinigt hat, vom Hören auf die Schrift, von der Verkündigung durch die, die dazu berufen sind, und von der Prüfung durch die Gemeinde. Und an der Stelle bin ich relativ humorlos und konnte da tatsächlich durch die kritischen Anfragen nicht eines Besseren belehrt werden.
Danke dir. Kaya, was schreibst du auf?
Oh, ich habe heute wieder viele einzelne Stichpunkte aufgeschrieben. Ich glaube, dieses Zusammen, gemeinsam unterwegs sein und das Zusammengestalten, in welcher Rolle, ob zeitlich begrenzt oder über langen Zeitraum, ob schwach oder stark, dass das zusammenkommt und dass Gemeinde doch bitte der Ort ist, wo das mal zusammenkommen darf. Da ja, wurde mein Traum wieder bestärkt, dass das ein Miteinander von vielen unterschiedlichen Menschen ist, mit all dem, was das auch an Herausforderungen mit sich bringt. Die ja gerade, dass wir jetzt wieder darüber reden und die Folge, die Staffel jetzt nochmal um Folgen verlängert haben, ja auch zeigt, dass das Ganze schon auch mit Herausforderungen verbunden ist. Wie geht's euch? Habt ihr jetzt neue Erkenntnisse durch weitere Fragen hier gehabt oder weitere Fragen? Wir freuen uns, von euch zu hören unter praktisch-theologisch-kirche.de.
Und mich würde auch interessieren, oder uns interessiert natürlich auch, wie fandet ihr dieses Format? Wir haben ja jetzt ein Experiment gemacht. Wir haben Patrick Todieras die Bühne gegeben, dass er reagiert auf den Vortrag von dir, Michael. Hat euch das inspiriert? Hat euch das Format an sich gefallen? Wie war es, dass wir jetzt auch wieder eine relativ lange Folge aufgenommen haben und uns die Zeit genommen haben, im Detail diese Fragen durchzukneten? Das würde mich auch und würde uns interessieren, wenn ihr mögt, reagiert doch da und meldet euch.
Genau. Dann können wir da nämlich überlegen und gucken, wie wir das weiterhin gestalten. Ansonsten erzählt gerne davon, dass es hier weiter diskutiert wird und wir uns weiter den Fragen da gestellt haben. Erzählt anderen davon, dass sie die Reaktionen hier noch mit in ihr Denken über das ganze Thema mit reinnehmen können. Wir freuen uns, dass ihr so aktiv mitdenkt und wir das deswegen hier gemacht haben. Freuen uns auf die weiteren Themen, die wir hier besprechen. Freuen uns darauf, wenn wir uns wiederhören. Bis dann.
Tschüss.
Ade.